Mensch, wie das bei euch ist, ich bekomme nach Hause auch immer wieder so Mitteilungsblätter von verschiedenen Hilfsorganisationen. Auch wir hier in der Gemeinde bekommen die ja von Open Doors hier, ne? Vom AVC. Die zwei habe ich mal mit. Zu Hause habe ich dann noch von MSOE, das ist auch so eine Organisation gerade für den osteuropäischen Raum. Und Nehemia Hilfsdienst oder was es auch immer noch gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr da reinguckt. Lest ihr das manchmal? Ja, wenn das hier so ausliegt, kann ich nur empfehlen, gerade von Open Doors, die ja weltweit arbeiten. Es sind auch mal Gebetsanliegen auch drin, ja, also kleiner Hinweis für den Dienstag auch. Und wenn man das so durchliest, auch über die verschiedenen Hilfsorganisationen hinweg, dann merkt man eins vor allen Dingen, in den meisten Gegenden der Welt, da leben Christen oder auch die Missionare, die ausgesandt sind, unter viel schwierigeren Bedingungen als wir, oder? Das ist uns bewusst, das ist uns bekannt, in Asien, und in Nordafrika sind also die Gemeinden, ja, die Christen dort ganz existenziell gefährdet unter der muslimischen Mehrheit. Ja, wir hören da doch einige Dinge, auch mit islamischen Milizen, all diese Dinge, wir sind uns bewusst. In Südamerika und Russland zum Beispiel auch werden also die freien Gemeinden von den Staatskirchen unterdrückt, ja, die dann in der Zusammenarbeit mit dem Staat oft die Gemeinden verfolgen. In China, Nordkorea sind es ideologische Systeme, die dort die Gemeinde bedrängen. Und allen gemeinsam ist oft, dass sie in unvorstellbarer Armut leben müssen. Ja, dass Christen also beschnitten werden in ihren Aufstiegsmöglichkeiten, ja, dass sie dann nicht studieren dürfen, dass sie keinen Betrieb führen dürfen und dass sie da auch wirklich in Armut leben müssen. Wir leiden damit, denke ich, wenn es uns wieder mal bewusst wird, so wie heute Morgen. Ja, und die Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, auch in dieser Woche, können wir uns überhaupt noch vorstellen, was das für ein Leben auch in echter und treuer Nachfolge bedeutet, unter solchen Bedingungen zu leben, unter Verfolgung, ja, unter Bedrängung, Armut, ja, nicht diese Dinge alle zu haben, die unser Leben ausmachen. Ja, das heißt ja oft lange Wege zu den Versammlungen, weil es gar nicht so viele gibt. Wir wissen es vielleicht noch von Giesmanns, die in Somalia waren, die auch hier mal berichtet haben, wie das ist. Ja, da ist nicht jede Woche überall Gottesdienst. Muss man manchmal lange Wege auf sich nehmen. Ja? 2 Stunden hin, 1 Stunde Versammlung, 2 Stunden zurück. Ja, und das Verheimlichen auch, wohin man dann geht, damit es ja keiner mitbekommt. Denn das ist ja lebensgefährlich in vielen Gegenden dieser Welt. Ja, dann müssen sich die Christen versteckt treffen, oft an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Tageszeiten, an unterschiedlichen Tagen, ja, weil jede Regelmäßigkeit ja, den Verrat fördert, ja, und das, was dann auch den Verdacht, dass da was läuft. Das heimliche Weitergeben der frohen Botschaft auch an Menschen, die sie ja eigentlich brauchen, immer mit der Frage, wird er mich nicht verraten an irgendwelche Religionswächter oder irgendwas? Ist uns das bewusst, was Nachfolge da bedeutet? Und trotzdem tun die Christen, die Gemeinden das alles, die heimlichen Treffen, die versteckte Bibellesen, die Verkündigung von Mund zu Mund, weil sie sich freuen, mit Geschwistern zusammenzukommen, weil sie das brauchen. Sie brauchen das und sie haben eine Sehnsucht danach, zusammenzukommen, sich zu ermutigen, weil sie die geistliche Nahrung aus Wort und Verkündigung brauchen und weil sie trotz allem ihren Dienst der Mission aus Liebe zu ihrem Herrn tun und tun wollen. Trotz all der Umstände. Und das beeindruckt mich, wenn ich das hier so lese. Und ich frage mich natürlich, ob ich das unter denselben Umständen, ob wir das als Gemeinde unter denselben Umständen so tun könnten und würden. Und sind wir mit der Art, wie wir glauben, leben, auch fit für Verfolgungszeiten? Das ist eine Frage, die ich mir mal gestellt habe, so für mich, ja, für uns. Ja, ob ich das mal so fragen darf. Sind wir da fit? Es ist aus meiner Sicht eine ganz große Gnade, ja, dass wir hier in solcher Freiheit leben dürfen. Das ist eine Gnade. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben da auch keinen Anspruch drauf. Ja, aus so Gnade entstehen auch ganz schnell Ansprüche. Ne? Aber wir haben keinen Anspruch drauf. Wir dürfen es einfach genießen. Es macht uns keine Mühe, uns zu treffen, ja, die Bibel zu besitzen, sie zu lesen, auch gemeinsam zu lesen, über den Glauben zu sprechen, untereinander mit den Leuten um uns herum. Tun wir das? Haben wir das Bedürfnis danach, zusammenzukommen, zu sagen, jede Gelegenheit nehme ich wahr, weil ich das brauche, die Gemeinschaft, das Bibellesen, das Zusprechen? Und sind wir auch bereit, das unter schwieriger werdenden Umständen zu tun? Wir wissen, dass sich in der Endzeit die Konflikte zuspitzen werden. Das ist uns gesagt durch das Wort Gottes. Ja, die Dinge werden sich zuspitzen. Ja, es ist immer noch Zeit der Gnade. Es ist immer noch Zeit, dass Menschen umkehren können. Und wir erleben das auch. Das ist wunderbar. Aber der Trend geht dahin, dass sich der Kampf zwischen den widergöttlichen Mächten und der Gemeinde zuspitzen wird. Und wir wissen auch, dass die Gemeinde leiden wird. Und das in zunehmendem Maß. Und wir merken das ja auch. Auch in unserer Gesellschaft sind Dinge angefragt, die viele Jahrhunderte selbstverständlich waren. Und dann gefragt wird, ist denn Ehe überhaupt noch zeitgemäß, das, was die Kirchen da erzählen, all solche Sachen. Die Bedrängung der Nachfolger Christi wird wachsen. Ja, das wird also nicht einfacher werden. Und nur Gemeinden, die ganz nah an ihrem Herrn dran sind, werden diese Zeit überstehen. Das ist übrigens der Sinn der sieben Sendschreiben der Offenbarung. Nur Gemeinden, die ganz nah an ihrem Herrn dran sind, werden diese Zeit überstehen, werden sich bewähren, werden überwinden können. Und vor diesem Hintergrund können wir also die neutestamentlichen Schriften auch lesen, können davon ausgehen, dass sie auf diesem Hintergrund geschrieben sind und verstehen sie auch besser. Denn sie sagen uns im Detail, was dazu nötig ist, auf was wir achten und wie wir unseren Glauben leben sollten, damit wir auch in den Umständen, die sich verschärfen, die schlimmer werden, ja, die vielleicht auch bei uns mal so werden, wie sie jetzt in Asien, Südafrika oder so sind, in unseren Glauben leben und verkündigen können. Und ich möchte mit euch gern mal Gedanken austauschen über einen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Und wer seine Bibel mit hat, lade ich gern ein. Ich habe ihn hier zwar an, aber da ist er dann wieder weg. Epheser 4, ab Vers 1, lade ich euch ein. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Soweit. Epheserbrief hat 6 Kapitel, die gehören zusammen, muss man eigentlich als Ganzes sehen. Wir nehmen heute mal die 4 Verse heraus. Und am Anfang dieses Abschnittes sehen wir gleich die Situation. Halt, wo bin ich? In der Paulus also sich an seine Mitchristen wendet, in Ephesus an der Stelle, ja, und die gleicht ja nunmehr den verfolgten Christen in Afrika, Asien, Südamerika als unserer Situation. Also er hat nicht die Situation wie wir, sondern er ist eher in einer Verfolgungssituation. Er sitzt im Gefängnis. Wir wissen das aus den historischen Tatsachen. Ja, in Rom sitzt er dort. Und er wartet auf seine Verhandlung vom Kaiserhof. Er hatte sich auf den Kaiser berufen. Und er musste sehr, sehr unmittelbar erwarten, dass diese Verhandlung mit einem Todesurteil endet. Das ist die Situation, in der er ist. Er darf schreiben, ja, er darf kommunizieren. Das ist ein Privileg gewesen. Aber er ist im Gefängnis. Und es ist durchaus zu erwarten, dass er also sein Todesurteil bald empfangen muss. Wir wissen aber auch, warum Paulus im Gefängnis war. Nicht, weil er ein Verbrecher war, ja, der irgendwas gestohlen hatte oder der was jemand ermordet hatte oder wegen Majestätsbeleidigung oder irgendwas, sondern ja, er war um des Herrn willen im Gefängnis, weil er Jesus verkündigt hat, weil er ihn über alle Mächte dieser Welt stellte, das auch bekannt hat. Und was mich da so wundert, ja, bei Paulus immer, er ist da überhaupt nicht verbittert drüber. Er ist nicht verbittert. Er klagt weder die Juden an, die ihn mit ihren Anschuldigungen dahin gebracht haben. Das war ja der Grund dafür. Und er schimpft auch nicht über die Römer, die darauf hereingefallen sind. Er klagt überhaupt nicht. Er nennt es fast mit Würde hier Gefangener im Herrn. Ich bin Gefangener im Herrn. Und er ist der Überzeugung, das muss so sein. Wer Christus verkündigt, hat von dieser Welt nur Schwierigkeiten zu erwarten. Das klingt damit an. Da müssen wir uns keine Illusionen hingeben. Wer Christus verkündigt, hat von dieser Welt Schwierigkeiten zu erwarten. Und er wundert sich da nicht, er beschwert sich nicht, er nimmt das als normal hin. Etwas Zweites schwingt hier in diesem Ausdruck Gefangener im Herrn so nach meinem Eindruck mit. Ich bin durch den Herrn gefangen. Stimmt's? Das schwingt da mit. Gefangener im Herrn. Und das ist durchaus positiv gemeint. Ja, unser allerhöchstes Gut heute als moderner Mensch ist Selbstbestimmung. Der selbstbestimmte Mensch, der alles selber entscheidet, ja, der sagt, wo es lang geht. Also Paulus sieht das nicht so. Er sieht sich als Gefangener im Herrn. Der Herr bestimmt, wo es lang geht. Jesus hat ihn in seinen Dienst genommen mit der Entscheidung, ja, Jesus nachzufolgen. Und er hat sich in seinen Dienst auch nehmen lassen. Er sieht sich nicht mehr als Herr seines Lebens, sondern er gehört Jesus. Jesus bestimmt jetzt, in welcher Richtung er geführt wird und wie der Weg aussieht. Und Paulus ist auch nicht frei, der Gemeinde irgendwas zu schreiben, was er meint, das wäre gut, sondern das, was er sagt, sagt er aus der Verantwortung, aus einer Gefangenschaft im Herrn, weil es das ist, was der Herr ihm sagt und er sich verpflichtet weiß, das weiterzugeben. Gefangener im Herrn. Und es ist auch das, was Paulus jetzt der Gemeinde in Ephesus und damit ja auch uns heute mitzuteilen hat, aus dieser Gefangenschaft gesagt, aus der Gefangenschaft ja, im Gefängnis und aus der Gefangenschaft im Herrn. Nicht die äußeren Umstände dürfen dafür verantwortlich gemacht werden, ob das Wort Gottes, ja, das Paulus uns hier vermittelt, Frucht trägt. Nicht die äußeren Umstände. Oder ob es auch nicht Frucht trägt. Paulus selbst steht ja dafür, weil er selbst im Gefängnis ist, weil er selbst unter schwierigsten Umständen ist, ja, dass Christus durch uns hindurchscheinen kann, unter schwierigsten Umständen. Das sind die Ermahnungen und Hinweise von Paulus, wie uns das gelingen kann, doch relativ authentisch. Oder? Er erzählt ja von etwas, was er selber erlebt. Wenn man die Ermahnungen, die Paulus hier der Gemeinde sagt, auf sich wirken lässt, dann könnte man ein wenig entmutigt werden. Ja, also wer den Text noch vor sich hat. Ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass uns Paulus eine Menge Imperative da um die Ohren haut. Ja, also Imperative sind ja Befehle. Ja, Handlungsanweisung. Wandelt würdig. Ertragt. Ertragt einander. Befleißigt euch. Bewahrt. Alles Imperative. Also macht das. Ja, das klingt so ein bisschen, na, mach mal, ja. Gib dir mal Mühe, ja. Hau das mal raus. Als ob das so in unserer Macht, in unserer Kraft läge. Wie gesagt, ich habe erwähnt, der Epheserbrief ist ja ein Gesamtkunstwerk, also ein Gesamtschreiben ja, über 6 Kapitel. Und Paulus hat also in allen seinen Schriften, das ist also eine ganz geniale Art, so ein Stil. Ja, wenn er ein Problem angeht, wenn er ein Problem behandelt, dann beginnt er immer mit dem Entfalten des geistlichen Prinzips ja, und einer geistlichen Wahrheit. Das ist auch hier so. Ja, und im zweiten Teil setzt er dann das Prinzip in das Leben um, gibt dann Handlungsanweisungen und so. Ne? Also wie ist dieses Prinzip auch in unserem Leben, wie kann das Raum gewinnen? Und im Epheserbrief haben wir auch dieses Prinzip vor uns, wie Paulus das immer macht. In den Kapiteln 1 bis 3 zeigt uns Paulus die Größe und Schönheit dessen, was Christus für uns errungen hat. Das geistliche Prinzip. Wer sind wir in Christus? Was hat Christus für uns getan? 3 Kapitel gefüllt mit dem Reichtum Christi. Und den stellt Jesus uns zur Verfügung. Völlig unabhängig von den Umständen, in denen wir leben, ob wir verfolgt sind oder nicht verfolgt sind, ob wir arm sind oder reich, ob wir überlastet oder unterlastet sind, ob wir jung oder alt sind. Beispielhaft die Aussage aus Kapitel 1, der Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt durch Christus. Unter allen Umständen sind wir gesegnet durch jeden geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das sagt uns Paulus hier. Das ist die Basis für unser Leben, für unseren Dienst, für unsere Kraft. Darf man mal hören. Darf man eintauchen. Darf man annehmen. Herr, du hast jeden Segen. Kein Mangel mehr in dir. Nichts hat uns Christus vorenthalten. Alles hat er uns erkauft, was unser Leben reich, gesegnet und in Ewigkeit wertvoll macht. Und daraus können wir leben, jetzt schon. Ob das in Asien ist, in Afrika, ob das im Frieden ist oder im Krieg, ob wir satt sind oder hungern. Und Paulus steht selber dafür. Wir kennen viele Aussagen in seinen Briefen, wo das immer wieder auftaucht. Das ist eine ewige Wahrheit, die die Welt um uns herum niemals in Frage stellen kann. Kein Umstand, in dem wir leben, kann das in Frage stellen, dass wir gesegnet sind mit jedem himmlischen Segen. Amen. Das ist eine Freude. Das ist eine Grundlage. Und die drei letzten Kapitel, Kapitel 4 bis 6 des Epheserbriefs, geben dann nur ganz praktische Handlungsanweisungen. Was bedeutet denn das für unser Leben? Ja, wie können wir das umsetzen? Welche Auswirkungen hat das für uns? Wie können wir diese Wahrheit des unbegrenzten Geschenkes, des Segens in unserem Leben dann noch umsetzen? Und dieser Abschnitt, der beginnt mit den Versen, die wir gelesen haben. Man könnte also formulieren, weil euch alles geschenkt ist, weil ihr alles habt, weil ihr jeden Segen habt, deshalb könnt ihr würdig eurer Berufung leben. Das ist der Grund dafür. Ihr müsst das nicht aus euch herauspressen. Es ist euch alles gegeben, damit ihr das tun könnt. Deshalb könnt ihr in Demut, in Sanftmut, in Langmut einander in Liebe ertragen, weil ihr doch alles schon empfangen habt. Wenn ihr es denn ergreift, ja, wenn ihr es abruft, das ist noch eine zweite Frage. Die Gabe Gottes, der im Sohn nichts zurückhält, versetzt uns in die Lage, über unser natürliches Vermögen hinaus gottgemäß zu leben. Das ist nämlich die Antwort. Über unser Vermögen hinaus. Wir können das nicht von alleine. Wir können nicht alleine würdig unsere Berufung leben. Wir können nicht aus eigener Kraft einander ertragen. Wir können nicht langmütig sein, nicht geduldig, nicht sanftmütig, all diese Dinge. Aber weil Gott uns alles gegeben hat und jede Segnung im Himmel für uns da ist, können wir gottgemäß leben. Uns gegenüber, untereinander und auch der Welt gegenüber, also den Menschen, die Christus nicht kennen. Deshalb sind diese Imperative, mit denen Paulus die Nachfolger Christi ermahnt, nicht als ihr sollt zu verstehen, sondern als ihr könnt. Wir können würdig der Berufung leben, mit der wir berufen sind. Ich wähle hier mal bewusst nicht die Individualform, das Du, sondern die Gemeinschaftsform. So steht es auch immer hier. Paulus hat immer die Gemeinde angesprochen, hat im aller seltensten Fall mal das Individuum angesprochen und dann meistens von einer negativen her, ne? Also was denkst du? Ja, also es geht immer um die Gemeinde, weil es geht nicht um eine Gruppe von Individuen, in der jeder macht, was er will, sondern es geht immer um den Leib Christi. Da ist jeder auf den anderen angewiesen. Das ist eine biblische Wahrheit, dass wir aufeinander angewiesen sind und dass wir füreinander verantwortlich sind. Ja, und würdig zu leben der Berufung hat ganz viel mit dem Miteinander zu tun. Mit einem Miteinander zu tun. Wir leben würdig unserer Berufung, nicht ich lebe würdig meiner Berufung. Wir leben würdig unserer Berufung. Diese Aussage ist ja der zentrale Imperativ, der Wille des Herrn. Das ist das Zentrale. Ne? Wenn man unsere Stelle mal so einteilen wollte, dann könnte man sagen, dem Herrn würdig zu leben ist das Ziel, die Einheit ist der Weg, ja, steht dann am Ende, und dazwischen nennt Paulus dann die Mittel dazu, nämlich Demut, Sanftmut und Langmut. So ist der Text ein Stück aufgebaut. Es geht bei allem darum, wir tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns gegenüber den Menschen auch zeigen, die Christus nicht kennen. Es geht immer darum, ein wahres Zeugnis für die Liebe Christi zu sein. Wir haben das im Bibelforum erarbeitet, in der Offenbarung, da werden die beiden Kennzeichen der christlichen Gemeinde genannt, nämlich wahre Anbeter zu sein und Zeuge zu sein. Zeuge zu sein. Bis hin zum Tod. Und es geht bei allem darum, der Berufung würdig zu leben, ein wahres Zeugnis für die Liebe zu Christi zu sein. Als Gemeinde. Und so ist es hier auch verknüpft. Es geht ja hier auch um die Beziehung untereinander. Welches Bild geben wir als Gemeinde dieser Welt? Ja, es geht darum, als Gemeinde seine Liebe zu den Menschen, aber auch seine Heiligkeit und seine Macht wiederzuspiegeln. Und das bedeutet ja würdig. Ja, das bedeutet würdig. Im Grundtext steht da an der Stelle Axios. Ja, im Griechischen heißt das würdig, Axios. Und ich habe mal nachgeschaut, ja, also was da die tiefere Bedeutung ist. Und Axios bedeutet wert, passend, entsprechend, angemessen. Also würdig ist man nicht aus sich selbst heraus. Ich spreche mir nicht selber würdig zu, das kann ich gar nicht. Sondern ich bin würdig in Bezug auf jemanden, der einem das Recht und den Wert zugesteht, ihm gleich zu sein. Also wir können zum Beispiel Gott keine Würdigkeit zusprechen. Geht gar nicht. Sondern Gott spricht uns Würdigkeit zu, dass wir ihm entsprechen. Und diese Würde hat uns der Herr gegeben. Halleluja. Oder? Gott hat uns würdig gemacht im Sohn. Eine Würde, ihm gleich zu sein, Ebenbild zu sein, Zukunft zu haben in ihm, das ist unsere Würde. Die können wir uns nicht selber geben. Die müssen wir vom Herrn annehmen. Und er hat uns durch seine Erlösertat, also Jesus gegeben hat als seinen Sohn, er hat durch Jesu Sterben, durch Jesu Auferstehen die Voraussetzung geschaffen, dass wir zu ihm kommen können. Dass wir das überhaupt erkennen, dass wir diese Würde annehmen können. Ja, errettet werden und Teil seines ewigen Friedensreichs sein können. So ist Würde keine Eigenschaft aus uns selbst. Das muss man mal wieder sagen. Würde ist keine Eigenschaft aus uns selbst. Wir sind uns Würde nicht selbst schuldig, sondern wir sind Würde Gott schuldig gegenüber. Denn er hat uns durch seinen Sohn Jesus dort hineingerufen in diese Würde, hat uns durch seinen Geist auch die Notwendigkeit bewusst gemacht, dass wir umkehren müssen, das alte Leben voller Unfrieden und Egoismus ablegen und Leben von ihm empfangen. Und dieses neue Leben von Christus, was in uns ist, ja nicht mehr unser Leben, es ist ja das Leben Christi, das in uns ist, das spiegelt jetzt seine Liebe zu den Menschen wider. Und ich wiederhole, hier ist nicht das Individuum angesprochen. Jesus lebt in der Gesamtheit seiner Gemeinde. Das ganze Neue Testament spricht davon. Jesus spricht in der Gesamtheit seiner Gemeinde. Jetzt begegnen uns ja manchmal, ja, dass Christen die Verlorenen lieben, aber mit ihren Mistchristen umgehen wie das Letzte, sag ich mal. Meckern, mosern, Besserwissern. Die Frage ist, ist das würdig der Berufung? Zur Berufung gehört auch, dass man den Ruf hört und annimmt. Ja, das ist, also ich kann berufen werden, ja, und dann nehme ich auch den Ruf an, so wie Paulus es ja gemacht hat. Und wer das tut oder getan hat, der hat auch Verantwortung dafür, dass er mit diesem Ruf dann lebt. Ja, dass er diesem Ruf entspricht, dieser Würdigkeit. Wer das tut, und die Frage ist, leben wir der Würde würdig, die uns Christus verliehen hat, seine Botschafter zu sein? Das ist ein gutes Bild, finde ich, was Paulus ja uns nochmal sagt, wir sind Botschafter Christi. Also was hat ein Botschafter wiederzuspiegeln? Er hat nicht das wiederzuspiegeln, was sein eigenes Ding ist, sondern das, was seines Herrn ist, seines Auftraggebers. Im 2. Korintherbrief steht das, Kapitel 5. Botschafter oder ein Gesandter vermittelt nichts von sich, sondern von dem, der ihn ausgesendet hat. Und darauf greift auch Paulus zurück. Wie verkünden wir den Herrn? Wie werden wir würdige Zeugen, Botschafter, Gesandte? Indem wir das leben, was Jesus gelebt hat, nämlich Demut und Sanftmut und Langmut. So zählt Paulus hier auf und das sehen wir an Jesus ja auch. Diese Eigenschaften, oder? Das sehen wir an Jesus. Allerdings könnte man jetzt auch sagen, und mancher sagt es ja auch, hat Jesus nicht manchmal sehr hart bis zur Grenze der Unhöflichkeit mit den Pharisäern geredet? Hat er nicht die Händler mit der Peitsche aus dem Tempel getrieben? Und so, ne? Klingt jetzt nicht nach Sanftmut und Langmut? Kannst du es dann nicht auch? Ich denke, wir dürfen dabei nicht übersehen, dass der innerste Antrieb Jesu immer die Liebe zu, immer Liebe war, nämlich die Liebe zu den Verlorenen, die Liebe zum Vater, die Liebe zu den Menschen. Ja? Liebe zum Vater, Liebe zu den Menschen. Und Jesus hat alle Möglichkeiten genutzt und ausgeschöpft, das zueinander zu bringen. Ja? Die Liebe des Vaters und die Liebe zu Menschen, das übereinander zu bringen. Manchmal auch mit Strenge, das stimmt. Aber das Wesen Jesu war reine Liebe. Das Wesen Jesu war reine Liebe. Die Frage ist, können wir das auch von uns sagen, dass unser Zorn reine Liebe ist? Dass unsere Strenge reine Liebe ist? Also ich kann es von mir nicht sagen. Da spielen andere Dinge mit. Also das, was Jesus angetrieben hat, war Liebe. Bei mir spielen andere Dinge mit. Weil ich wichtig bin, deswegen muss meine Meinung sich durchsetzen. Das ist doch das, was mich bewegt. Uns als Menschen. Ja, wir verknüpfen dann das, was wir sagen, mit dem, was wir sind. Weil meine Bedürfnisse, Erkenntnisse, Ansichten wichtiger sind als die der anderen. Deshalb muss alles nach meinen Vorstellungen laufen. Das sind Dinge, die uns bewegen. Unterschied zu Jesus. Davon kann ich mich nicht frei machen oder nicht immer frei machen. Aber Jesus war davon völlig frei. Er stellte niemals sein Wollen in den Vordergrund. Johannes schreibt in Kapitel 6, Vers 38, er tat nicht seinen Willen, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. Er war völlig frei von Eigenwillen, völlig frei von irgendwelchen Bedürfnissen nach Ansehen, ja, oder irgendwelchen Selbstbestimmungen oder sowas. In Würde die Berufung, zu der wir berufen sind, leben, heißt daher, also für mich, wenn ich das so lese, bei aller Unvollkommenheit danach zu streben, diese Uneitelkeit, diese Demut auf das eigene verzichten zu können. Das heißt es ja, ne? Demut zu leben heißt, ja, ich achte den anderen höher als mich selbst. Ich schaue auf das, was der andere braucht. Setze nicht meine Befindlichkeiten in den Vordergrund, mein Wollen. Ja, das heißt, diese Sanftmut des Herzens, ja, die andere nicht, die Rettung von anderen nicht durch Gewalt, auch nicht psychisch oder verbal durchzudrücken, sondern durch Liebe zu erreichen, zu werben, ja, das hinzugeben, zu sagen, entscheide dich, Sanftmut. Und auch diese Langmut und Geduld dabei zu haben, wie wir sie bei Jesus erleben. Wir hatten uns am Mittwoch im Bibelforum in Chemnitz Johannes gelesen, das Evangelium, und da geht es um Jesus und die 12 Jünger. Ne? Wir haben uns mal so unterhalten, Jesus und die 12 Jünger. Das war ja keine perfekte Gruppe, oder? Und da steht ja auch, Jesus wusste von Anfang an, dass Judas ihn verraten wird. Und trotzdem hat Jesus Judas geduldet unter den Zwölfen. Er hat ihn geliebt, er hat ihn gefördert, ja, er hat ihn vorwärts bringen wollen. Er hat ihm Zeit der Gnade gegeben, 3 Jahre Zeit der Gnade zur Umkehr. Diese Geduld, diese Langmut hatte Jesus mit so einem Typ wie Judas. Dass es letztendlich nicht genutzt hat, ist eine zweite Frage. Aber er hat ihm diese Langmut gegenübergebracht. Wie viel Langmut haben wir unseren Geschwistern gegenüber oder Menschen gegenüber? 2-3 Mal und dann muss es reichen. Wir werden ungeduldig. Oder sagen auch, winken ab und sagen, hat ja doch keinen Zweck. Wenn es schon bei Geschwistern der Gemeinde nicht gelingt, da eine Langmut zu entwickeln, ne, wie erst dann bei Menschen ohne Christus. Nicht ohne Grund spricht Paulus hier vom einander in Liebe ertragen. Das ist ja, ihr sollt einander in Liebe ertragen. Man merkt daran, dass Paulus ein Mann der Gemeindepraxis ist, ne? Denke ich jedenfalls. Ja, denn wahre Liebe äußert sich nicht in euphorischen Gefühlen oder Wandeln auf emotionalen Höhen oder irgendwas. Ne? Also wir kommen hierher und alle fallen sich um den Hals, oh schön und so. Ne? Es geht nicht um Gefühle. Wahre Liebe heißt doch vielmehr, dass ich den anderen und hier speziell den Bruder, die Schwester, ja, in der Gemeinde, durch die Augen Christi sehe. Ich sehe nicht das, was vor meinen Augen ist, sondern ich sehe das, was vor den Augen Christi ist. Und wie sieht Christus uns? Als vollkommen gemacht schon, wenn wir nur unvollkommen sind. Wir sind doch durch jeden himmlischen Segen schon vollkommen in den Augen Gottes. Heilig. Liebe heißt, ich sehe meinen Nächsten durch die Augen Christi, wie er ihn sehen würde. Christus liebte und liebt den anderen bedingungslos, voraussetzungslos, ohne Vorbehalt. einander lieb ertragen. Was heißt das? Vorbehaltlos, voraussetzungslos. Nicht, weil der andere meiner Meinung ist, deswegen kann ich ihn leiden. Weil der andere eine andere Meinung hat, dann ist er mir unsympathisch und dann schneide ich ihn. Weil er seine Socken zweifarbig trägt. Oder seine Frisur. Oder was weiß ich, was man alles so sagen könnte. Ne? Ertragt einander in Liebe heißt, ich sehe den anderen durch die Augen Christi. Und das macht den anderen in meinen Augen würdig der Ebenbildlichkeit Christi. Ja, ich sehe in dem anderen die Ebenbildlichkeit Christi. Er ist errettet, er ist durch den Heiligen Geist versiegelt, das Ebenbild Christi. Ich bewerte nicht, ich beschneide nicht, ich liebe einfach, bin bereit, von den anderen alles zu geben, wie Christus alles für ihn gab. Nicht mehr meine Bedürfnisse und Befindlichkeiten in der Beziehung zum anderen sind wichtig, sondern was der braucht, der andere. Und das ist die wahre Einheit, die das Wesen Christi in diese Welt spiegelt und verkündet. Das ist ja Sinn der Gemeinde. Ja, wir sind der Leib. Wir sind der Leib. Ich bin der Leib. Und ich bin nicht Christus, ne? Der Job ist schon vergeben. Wir gemeinsam sind der Leib, bei dem Christi das Haupt ist. Einheit, ja, ist der Weg, das Wesen Christi in diese Welt hinein zu spiegeln und zu verkünden. Und das schaffen wir nicht aus uns heraus, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Ja, dazu brauchen wir die Veränderung unseres Wesens durch Gottes Kraft, denn Gott ist an jedem dran. Ja, und auch wir brauchen auch die Gemeinde. Das Neue Testament sagt das ganz eindeutig. Wir brauchen die Gemeinde. Niemand ist Christ aus eigener Kraft. Und weil er sagt, mein Herr und ich, das ist überhaupt nicht Aussage vom Neuen Testament. Christsein ist nur in einer verbindlichen Gemeinde zu leben, wo ich erbaut, ermuntert, ermahnt, korrigiert werde, wo ich Verantwortung übernehme, wo ich getragen werde. Ja, dieses ganze Hyperindividualismus, den wir erleben, das ist zeitgeistliche Prägung. Ja, ich habe mir ein bisschen die Lobpreislieder angeguckt, weil ich gerade das Thema, ne? Je älter die Lobpreislieder werden, umso mehr kommt uns. Je neuer die sind, geht es immer nur um mich. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich möchte nicht in Frage stellen, ich singe die Lieder auch gern. Aber ich weiß nicht, ob das so die Tendenz sein sollte. Es geht um den Leib Christi, zu dem ich gehöre. Das ist meine Würde. Es ist meine Berufung, Leib Christi zu sein, mit anderen. Ich bin nicht alleine Leib Christi. Und wer diese Demut, Sanftmut, Langmut und Liebe, die Jesus ja hier nennt, noch nicht in dem Maß lebt, wie Christus sie gern hätte, wie er das in uns schon sieht, der braucht immer noch diese Veränderung. Und das ist immer die Frage, ich brauche Veränderung, nicht die anderen. Ja, wir haben das mal erlebt, als unser Pflegekind, die Jenny, die war da ungefähr 4 Jahre und wir kamen dann noch so ein bisschen an unsere Grenzen. Ja, und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu unserer Sozialarbeiterin und gesagt, wir bräuchten hier mal irgendwas, dass die Jenny hier mal ein bisschen psychologische Betreuung oder irgendwas braucht, ne, weil die läuft ein bisschen aus dem Ruder. Und dann kam dann auch welche und zu unserem Erstaunen fing die an, nicht über Jenny zu reden, sondern über uns. Das Problem war nicht die Jenny, haben die gesagt, sondern das Problem ist, wie sie damit umgehen, wie sie ist. Das war eine Lektion. Und so ist das auch. Ne? Also nicht der andere braucht Veränderung, sondern ich brauche Veränderung. Wenn ich mich an dem anderen reibe, dann deswegen, weil ich noch nicht genug liebe. Jeder geht jedem mal auf die Nerven, oder? Das ist unsere Erfahrung. Jeder geht jedem mal auf die Nerven. Aber mit Jesus sind wir Überwinder. Wir überwinden das, genervt zu sein. Wir überwinden das, Anstoß zu nehmen. Wir überwinden das, mit Christus genervt zu sein. Und Jesus wird uns dahin entwickeln, dass wir durch ihn fähig werden, das mehr und mehr zu leben. Und das fängt mit der Sehnsucht an, Jesus ähnlicher zu sein, gehorsam zu sein und das auch zu wollen. Ja, heute ist eben die Tendenz, wenn es mir hier nicht gefällt, gehe ich halt woanders hin. Das ist aber nicht biblisch, das ist auch nicht neutestamentlich, weil genau diese Prozesse des Aneinanderreibens und des Miteinanders, des Konfliktes, genau dazu dienen sollen, uns nämlich zu entwickeln, weiterzubringen, Jesus ähnlicher zu machen. Es ist kein Weg zu sagen, da gehe ich halt woanders hin, weil dort wird es dann auch bloß sein. Ne? Da hast du ein halbes Jahr gute Gefühle und dann geht es wieder los. Ich kenne solche, ne? Solche Churchhoppers. Letztes Wort noch zu dem Abschnitt, den wir gelesen haben. Mit ihm beginnen, wie gesagt, die praktischen Anweisungen, wie der Segen Gottes unser alltägliches Leben ändert und prägt. Und ich habe mich so gefragt, bei der Vorbereitung, warum Paulus als ersten Impuls das Streben nach Einheit setzt. So der erste Impuls, ja, damit geht's los. Bevor das dann auch alles entfaltet dann in den anderen drei Kapiteln. Ne? Und zeigt das nicht, dass mit dieser Einheit, mit diesem Wollen der Einheit, dass damit alles beginnt? Ja, dass wir nur in Einheit miteinander unser Berufung würdiges Leben leben können. Damit ist ja immer noch verknüpft. Ja, lebt würdig eure Berufung. Wir können das nur würdig leben, wenn wir das miteinander tun. Alle Dinge, die Paulus in den Kapiteln 4 bis 6 dann entfaltet, ja, gottgefälliges Leben, Familie, Arbeitswelt, geistliches Widerstehen und so weiter, das kann nur auf der Grundlage der Einheit untereinander gelebt werden. Könnt ihr durchlesen, ja? Da geht es immer darum, miteinander. Wir wollen uns befleißigen oder auch alles durchsetzen, auch darauf bedacht sein, all das sind Übersetzungen derselben Sache. Einheit untereinander ist der Schlüssel dafür, unsere Berufung würdig zu leben. Unseren Herrn Jesus der Welt durch Wort und Leben, am besten andersrum, erst Leben, dann Wort, ja, zu verkündigen und nahe zu bringen. Ich lade ein, dass wir das einfach nochmal in uns hineinhorchen, ja, das vor unseren Herrn bringen und sagen, Herr, wie siehst du mich da, wo stehe ich da? Vielleicht ist da auch manches, was da an Schuld ist untereinander, Gedankenlosigkeiten. Vielleicht werden mir da Verletzungen bewusst. Lass uns da noch eine Zeit haben, das zu reflektieren. Amen.